SRF 2 Kultur.
Die Energiewende in der Schweiz, sie soll kommen. Aber sie steckt noch in den Kinderschuhen. Mehr oder weniger harzig geht es voran mit dem Ausbau von Photovoltaik, Erdwärme und Windenergie. Teilweise fehlt es an sinnvollen technischen Lösungen, teilweise aber auch schlicht am Willen. Der Bund will dies nun ändern und investiert mit 45 Millionen Franken so viel Geld wie noch nie in zwei nationale Forschungsprogramme. Das eine der beiden Programme, das NFP 71, ist das deutlich kleinere der beiden und hat zum Ziel, die Menschen zum Energiesparen zu bewegen. Der Löwenanteil der 45 Millionen Franken fließt in das nationale Forschungsprogramm 70. Dort sollen vor allem Lösungen für die technischen Fragen zur Energiewende gefunden werden. Beispielsweise, wie soll das Stromnetz der Zukunft einmal aussehen? Mit diesem Programm, dem NFP 70, wollen wir uns in der nächsten halben Stunde befassen. Dazu schauen wir uns zwei der insgesamt über 80 Projekte genau an und sprechen mit dem Präsidenten der Leitungsgruppe für das NFP 70, mit Hans-Rudolf Schalcher. Hans-Rudolf Schalcher ist Bauingenieur und emeritierter ETH-Professor und hat die Aufgabe der Gesamtprojektleitung des NFP 70. Er ist heute mein Studiogast in der Sendung «Kontext» hier auf Radio SRF 2 Kultur. Ich begrüße Sie herzlich zur Sendung. Mein Name ist Daniel Theiss. Die Zahlen sind eindrücklich. Über 80 Projekte allein im NFP 70. Energiewende heißt dieses nationale Forschungsprogramm und erhält so viel Geld wie noch nie zuvor ein nationales Forschungsprogramm. Lohnt sich dieses Geld, Hans-Rudolf Schalcher?
Ich bin überzeugt, dass sich dieses Geld lohnt, denn es gibt so viele offene Fragen rund um die Energiewende, die eben von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung von einzelnen Komponenten zahlreiche Aktivitäten notwendig machen. Und dieses Geld ist in dem Sinne außerordentlich gut eingesetzt.
Die Projekte haben ja eine extrem breite Palette, also diese über 80 Projekte. Es geht um Stromerzeugung aus diversen Quellen wie Wasser, Sonne, Holz, aber auch aus Erdwärme und Abfall, bis hin zu Baustoffen wie Zement, die energiesparender hergestellt werden sollen. Es ist quasi ein bisschen ein energietechnischer Rundumschlag, könnte man sagen. Wird jetzt da nicht ein bisschen gar viel reingepackt in all diese Projekte?
Ich glaube nicht. Man muss dann einfach sehen, wie es weiterging, oder? Weil die Forscher wurden dann eingeladen, Projektskizzen einzugeben. Und da sind 350 verschiedene Projektskizzen sind für beide NFPs gekommen. Und natürlich, es wird das angeboten, wo man etwas zu bieten hat, das ist auch klar. Mit anderen Worten, dort, wo die Schweizer Forschenden eben Kompetenzen haben, und zwar der ETH-Bereich, die Universitäten und die Fachhochschulen. Und das führt dann automatisch zu dieser Breite. Aber ich glaube, das macht auch Sinn. Und es wäre schlecht gewesen, man hätte von Anfang an, von oben herab, eigentlich eine Fokussierung vorgenommen.
Wie erfolgreich sind solche NFPs, solche nationalen Forschungsprogramme generell?
Ich glaube, wenn man von erfolgreich spricht, dann müsste man mal zuerst klar werden, was unter Erfolg gemeint ist. Und es ist ja so, dass diese nationalen Forschungsprogramme entgegen zur ausgesprochen disziplinären Forschung der normalen Nationalfondsprojekte, dass die eigentlich auf einem politischen Auftrag basieren. Die Politik hat erkannt, dass in einem bestimmten Bereich eben neues Wissen gesucht ist, Wissen noch fehlt, um weiterzukommen. Und diese nationalen Forschungsprogramme haben auch immer einen sehr direkten Praxisbezug. Und wenn wir eigentlich von Erfolg sprechen bei solchen nationalen Forschungsprogrammen, dann meine ich, es geht darum festzustellen, ob dann in der Praxis wirklich eine Wirkung stattgefunden hat oder eben nicht.
Nehmen wir als kleines Beispiel das NFP 59, das hat sich mit den Nutzen und Risiken der Gentechnologie in der Landwirtschaft auseinandergesetzt. Es kam zum Schluss, dass eine sanfte Öffnung gegenüber der Gentechnik angezeigt sei. Die Realität und die Politik schaut aber anders aus.
Gut, ich meine, die Forschenden können ja nicht einen Entscheid oder eine Meinungs- oder Richtungsänderung erzwingen, sondern wir können aufgrund von Forschungsüberlegungen gewisse Empfehlungen machen. Die Umsetzung bleibt dann bei der Politik und der Gesellschaft hauptsächlich.
Das heißt, mit einem solchen NFP werden Grundlagen bereitgestellt und dann muss man schauen, was man damit machen will.
Ich würde präzisieren, also nicht nur Grundlagen, sondern es geht auch darum, praxisnahe, anwendungsnahe, konkrete Lösungsansätze zu erarbeiten. Aber noch einmal, die Umsetzung, das können die Forschenden dann nicht erzwingen.
Hören wir uns ein erstes Beispiel eines konkreten Projektes an. Steffen Wittkopf ist Professor für Architektur und Technik an der Hochschule Luzern. Seine Forschungstätigkeit dreht sich um die bessere und leichtere Integration von Photovoltaik in Gebäuden. Er leitet eines der 6 Projekte, die zum Ziel haben, die Hindernisse zu überwinden, die der Photovoltaik im Wege stehen. Ich habe mit Steffen Wittkopf in seinem Büro gesprochen. Sie sagen Hindernisse, Stolpersteine oder Hürden auf dem Weg, mehr Photovoltaik an und auf die Gebäude zu bringen. Was sind diese Hindernisse?
Es gibt immer verschiedene Probleme, weswegen vorgeschlagene Photovoltaik-Installationen nicht realisiert werden. Die wollen wir erstmal analysieren, identifizieren. Also wenn wir zum Beispiel Entwürfe machen für Photovoltaik in der Gebäudehülle, dann weiß man oft nicht, wie viel Energie wird eigentlich produziert? Deckt das meinen Bedarf? Wie viel kostet das? Wie lange ist die Garantie? Wie lange funktioniert das? Wer kann mir das einbauen? Muss ich da heute Zertifizierungen für haben oder kann ich das einfach selber machen? Wie sieht es aus mit Bewilligungen? Das sind einfach sehr viele Fragen, die in der Regel nur von verschiedenen Fachpersonen beantwortet werden können. Und da ist es beim Bauherr oftmals so, dass er sich mit sehr vielen Fachpersonen in Verbindung setzen muss. Und dann gibt es teilweise widersprüchliche Antworten. Und uns geht es darum, dass wir da klare Antworten geben können. Das heißt, der Bauherr darf nicht mehr mit 20 verschiedenen Leuten sprechen oder sollte nicht mehr mit so vielen Leuten sprechen müssen, um seine Anlage zu realisiert zu bekommen, sondern er geht zu einer Person und sagt, ich möchte das haben, wickel mir das bitte alles ab. Und ist das schon so etabliert heute? Ist es wirklich so einfach, dass man es umsetzen kann? Wir glauben, es ist nicht so einfach.
Also wenn ich Bauherr bin oder vielleicht schon ein Gebäude habe und Photovoltaik da installieren möchte, dann geht es wirklich um Fragen, wie groß darf ich meine Anlage machen, wie groß muss ich meine Anlage machen, damit ich vielleicht auch die kostendeckende Einspeisevergütung bekomme. Das sind solche Fragen.
Das sind viele Fragen und je nachdem muss ich mit verschiedenen Leuten reden. Manchmal habe ich eine Bewilligungspflicht, manchmal habe ich keine Bewilligungspflicht. Allein das Bewilligungsverfahren ist in sich schon relativ kompliziert. Der Kanton Luzern hat es jetzt ja auch stark vereinfacht, aber es gibt dann natürlich auch Unterschiede, die das Ganze auch nicht einfach machen. In einem Kanton geht das, im anderen Kanton geht es nicht. Das ist natürlich für die Branche auch nicht besonders gut.
Ihre Hoffnung für die Zukunft?
Die Hoffnung für die Zukunft ist, dass sich die Bedenken ausräumen, dass Photovoltaik ganz nüchtern gesehen wird, dass es natürlich auch großen Einzug bekommt in der gebauten Umwelt, dass vor allen Dingen auch in der Lehre die Studenten heutzutage vor dem Material nicht zurückschrecken müssen, sondern es ganz selbstverständlich mit in die Planung mit aufnehmen, sodass die Generation damit heranwächst und also auch der ganz offen gegenüber eingestellt ist und dass in den Architektenwettbewerben die Aspekte der Energie stärker noch betont werden.
Es geht also nicht darum, dass man altehrwürdige, schöne, denkmalgeschützte Häuser mit, ich sag's jetzt mal salopp, mit Solarpanels zupflastert.
Nee, also das ist natürlich immer ein Reizthema. Das wird auch oft den PV-Leuten unterstellt, dass sie gerade diese Gebäude damit verschandeln wollen. Außerdem sind auch da die Flächen viel zu kleinzellig und es würde nicht viel bringen, also das will man also wirklich nicht.
Das war Steffen Wittkopf, Professor für Architektur an der Hochschule Luzern. Die Frage nun an meinen Studiogast Hans-Rudolf Schalcher als Präsident der Leitungsgruppe des gesamten NFP 70. Es klingt nun doch relativ abstrakt, dieses Projekt.
Ich glaube nicht, dass das Projekt abstrakt ist, sondern ich habe den Eindruck, das Projekt ist sogar sehr realitätsnah. Natürlich, wenn wir über Vorschriften, über Verfahren sprechen, dann ist das immer etwas abstrakt. Aber von der Problematik her, die hier angesprochen und eigentlich gelöst werden soll, ist ein ganz direkter Praxisbezug vorhanden.
Kann ein solches Projekt dann tatsächlich etwas bewegen in der Realität?
Da bin ich jetzt in diesem besonderen Fall bin ich überzeugt, dass da etwas bewegt wird. Denn Wir haben ja in der Schweiz große Unterschiede zwischen Kantonen, und wenn zum Beispiel dieses Projekt eine Tür öffnen würde Richtung einer nationalen Harmonisierung, dann wäre das ein enormer Vorteil.
Wie steht es denn generell um die Akzeptanz von Photovoltaik in der Bevölkerung?
Ich teile die Ansicht, dass hier noch große Abwehrhaltungen sind, nicht hundertprozentig, muss ich sagen. Ich bin der Meinung, dass Photovoltaik zurzeit eher noch als ein Add-up betrachtet wird. Es ist nicht ein integriertes Element in einem Gebäude.
Also mit Add-up meinen Sie einfach etwas, was man zusätzlich noch ein bisschen macht halt?
Ja, so etwas, ein fancy Element, das man noch oben aufsetzt, oder? Das ist so das Tüpfchen auf das I. Und was wir eigentlich in Zukunft haben sollten, und ich glaube, das meint auch dieser Forschende hier, dass das Element Photovoltaik eben von Anbeginn an sowohl bei einem Umbau wie auch bei einem Neubau ein integriertes Element darstellt, das dann eben auch in das Bauwerk integriert wird. Und zwar nicht nur in elektronischen Schaltkreisen integriert wird, sondern eben auch an der Gebäudehülle. Und dazu gibt es ja im NFP 70 noch andere Projekte, die in diese Richtung arbeiten.
Kommen wir nun auf mehr technische Sachen zu sprechen. Im NFP 70 geht es ja vor allem um Technologien. Wir wollen ein paar von diesen näher anschauen. Es ist ja nicht nur die Photovoltaik, die in Zukunft eine wichtige Rolle spielen soll. Es geht auch um Erdwärme. Dort sollen zum Beispiel effizientere Pumpsysteme entwickelt werden. Oder auch um Holz, das zur Gewinnung von Treibstoff eingesetzt werden soll, durch den biologischen und chemischen Abbau der Holzbestandteile. Es geht aber auch um vermeintlich längst ausgereifte Technologien wie die Wasserkraft. Diese wird ja auch in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen in der Stromversorgung, so nach dem Willen des Bundes. Hans-Rudolf Schalcher, was wird da gemacht bei der Wasserkraft? Ist die nicht schon längst fertig ausgebaut und technisch ausgereift?
Gut, ich gebe Ihnen recht, die Wasserkraft ist natürlich als Energiespender oder Energieträger erfunden, das kann man schon sagen. Aber wenn ich etwas in die Zukunft schaue, dann gibt es schon noch zahlreiche offene Fragestellungen. Denn eine ist zum Beispiel, was hat die Klimaerwärmung für einen Einfluss auf die Wasserkraft? Da wissen wir zurzeit noch relativ wenig.
Also sprich weniger Schmelzwasser im Frühjahr zum Beispiel.
Oder überhaupt ein anderes Wasserregime. Oder? Das sind ja nicht nur die Schmelzwasser, aber es sind auch die Niederschläge. Oder? Da werden sich auch Veränderungen einstellen in Zukunft, so wie man das heute sieht. Und wie gesagt, da sind noch zahlreiche Fragen offen. Ein zweites Thema ist zum Beispiel die Verlandung der Stauseen, oder? Es werden sehr viele Feinanteile werden eingetragen in diese Stauseen, und das kann man sich gut vorstellen. Dadurch wird natürlich das Volumen, das Speichervolumen reduziert, oder? Und ein weiterer Punkt, der noch sehr viele offene Fragen beinhaltet, das sind die ganzen Bewilligungsverfahren rund um den Ausbau der bestehenden Wasserkraftanlagen. Auch hier sind eigentlich noch Fragen offen, die auch Forschung bedingen.
Und was wird konkret gemacht im Rahmen des NFP 70 bei Wasserkraft?
Ich habe es vorhin angesprochen, eben ein ganz konkreter Punkt ist diese Frage der Verlandung, oder? Das ist ein großes Problem, oder wie kann man dem begegnen? Und das hat dann unter anderem auch wieder mit dem Naturschutz zu tun, wenn wir beginnen, diese Stauseen regelmäßig zu spülen, um diese Feinfraktion dann weiterzugeben, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Natur, oder? Und das sind auch Fragen, die hier von großer Bedeutung sind in Bezug auf die Akzeptanz.
Nehmen wir die Erdwärme. Was funktioniert bei der Erdwärme noch nicht so gut? Das ist umgekehrt eine Technologie, die gibt es auch schon eine Weile, ist schon in Betrieb, aber die ist vielleicht noch nicht ganz so ausgereift wie die Wasserkraft.
Auch dort bin ich nicht ganz sicher, ob es primär die technologischen Fragen sind, die eigentlich im Vordergrund stehen. Und das sieht man eigentlich auch bei diesen Forschungsprojekten im Rahmen des NFP 70. Es sind eher andere Fragen. Ich meine, es ist allen bekannt, dass solche Bohrungen, Tiefenbohrungen und dann die entsprechende Nutzung eben dieser Erdwärme, dass das auf das Gefüge des Untergrunds einen Einfluss haben kann. Das sind die bekannten Erdbeben, die da entstanden sind. Und Was wir eigentlich im Moment nicht wissen oder noch nicht wissen, ist, welche Gebiete in der Schweiz eignen sich wirklich für die Erdwärmetechnologie. Und das ist eines der ganz großen Forschungsprojekte im Rahmen des NFP 70, dass man einen gesamtschweizerischen Kataster macht, um aufzeigen zu können, was sind wirklich die Potenziale der Erdwärme in der Schweiz.
Und da geht es aber um größere Anlagen in diesem Zusammenhang.
Da geht es um größere Anlagen. Ich spreche nicht von privaten Wärmepumpen, sondern ich spreche von Grossanlagen, wie wir das in Basel und in St. Gallen versuchten.
Die ja eben die bekannten Probleme haben mit Erdbeben, die ausgelöst werden können, ist auch ein schwieriges Gebiet eigentlich.
Natürlich ist es ein schwieriges Gebiet, insbesondere wenn wir dann eben die Frage der Akzeptanz noch mit einbeziehen. Und auch hier ist zweifelsohne sind noch Fragen offen, die Zusammenhänge zwischen den Drücken, mit denen dann arbeitet im Untergrund, und den Gesteinsverhältnissen, die man dort antrifft, da gibt es auch viele offene Fragen.
Sie hören die Sendung «Kontext» auf Radio SRF 2 Kultur, heute über die neuen nationalen Forschungsprogramme, die NFP 70 und 71, welche die Energiewende herbeiführen sollen. Bei mir im Studio ist Hans-Rudolf Schalcher. Er ist Präsident der Leitungsgruppe des NFP 70, welches sich vor allem mit den technischen Fragen der Energiewende befasst. Und gerade in technischer Hinsicht ist die Schweiz noch nicht bereit für die Energiewende, zum Beispiel beim Stromnetz. Damit sich dies ändert, wird am sogenannten Smart Grid geforscht, also am schlauen Stromnetz der Zukunft. Unter anderem bei Nicola Schulz an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Nicola Schulz ist dort Professor für elektrische Energietechnik. Er hat mir sein Forschungsprojekt erklärt. Auf das Stromnetz in der Schweiz kommt ja etwas zu in Zukunft. Also das Stromnetz, die ganzen Trafostationen, Umformer, Stromleitungen. Es wird alles vor neuen Herausforderungen stehen. Was aber sind denn diese Herausforderungen in Zukunft genau?
Gut, dazu müssen wir uns kurz überlegen, wie das Stromnetz und die Stromversorgung heute funktioniert und wie das vielleicht in Zukunft sein könnte. Heute haben wir den Fall, dass eben die Stromerzeugung in den großen Kraftwerken sich nach dem Verbrauch richtet. Das heißt, wenn eben irgendwo jemand einen Verbraucher einschaltet, sieht bei sich zu Hause das Licht, dann wird eben automatisch im Kraftwerk etwas mehr Strom produziert, dass sie eben genauso viel haben, wie sie brauchen. Nicht zu viel, nicht zu wenig und genau zu dem Zeitpunkt. Und wenn jetzt in Zukunft, wie es geplant ist, durch die Energiestrategie mehr und mehr zum Beispiel Photovoltaik und Windeinspeisung im Stromnetz stattfindet, wird dann eben zu solchen Zeitpunkten Strom eingespeisen, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht. Und zum Beispiel nicht gerade dann, wenn Sie Ihr Licht einschalten. Das wollen Sie ja einschalten, wenn es dunkel ist, also keine Sonne scheint. Und da kommen eben Herausforderungen auf uns zu, weil es eben eine gewisse Änderung bedeutet in der Art und Weise, wie die elektrische Energie bereitgestellt und wie das Ganze geregelt wird.
Also das heißt, das Hauptproblem ist, dass der Strom dann erzeugt wird, wenn er nicht gebraucht wird.
Genau, dann wird er erzeugt, wenn er nicht gebraucht wird, beziehungsweise umgekehrt, wenn er gebraucht wird, wird vielleicht keiner produziert. Das heißt, der Strom muss zwischengespeichert werden und das Netz muss entsprechend stabil gehalten werden, trotz allem. Und hier kommt dann die Technologie ins Spiel, die wir jetzt in diesem Projekt entwickeln wollen, nämlich einen sogenannten leistungselektronischen Transformator. Grundsätzlich zu diesem Trafo, das Besondere daran wird sein, dass der eben auf neuen Technologien basieren wird. Es handelt sich um einen leistungselektronischen Trafo. Und die leistungselektronischen Bauelemente, das sind kleine Schalter, die eben sehr schnell schalten können und eben die elektrische Energie auf der einen Seite zerhacken können und auf der anderen Seite wieder neu zusammensetzen können, so wie es gerade gewünscht ist. Und die Technik wird auch verbessert. Und zwar die Verbesserung liegt konkret darin, dass eben neue Leistungshalbleiter-Schaltelemente in diesem Projekt entwickelt werden. Das ist in diesem Projekt eine Zusammenarbeit zwischen dem ABB-Forschungszentrum in Baden-Dettwil und dem Paul-Scherrer-Institut. Dort werden eben diese Leistungshalbleiterschalter aus dem Material Siliziumcarbid entwickelt. Bis jetzt war es eben üblich, dafür Silizium zu verwenden, so wie in der Mikroelektronik. Siliziumcarbid verspricht eben Vorteile diesbezüglich, dass man dann das System am Ende, also in unserem Fall den Trafo, sehr kompakt halten kann.
Und Sie sagen hier an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Sie testen die konkrete Anwendung. Wie tun Sie das?
Was wir in diesem Projekt vorhaben, das ist, dass wir bei uns an der Hochschule ein Mini-Stromnetz errichten wollen, ein sogenanntes Microgrid, was im Prinzip das Schweizer Stromnetz repräsentieren soll, nur eben um den Faktor 1 Million kleiner. Dort werden wir eben solche Elemente einbinden und wir wollen eben mit Hilfe von diesem Miniaturnetzaufbau eben herausfinden, wie muss man diesen Trafo optimalerweise regeln und dimensionieren, damit das Stromnetz insgesamt stabil bleibt.
Ist das das viel zitierte Smart Grid?
Genau, das ist das viel zitierte Smart Grid. Wie das ganz konkret aussieht, ist ja auch noch nicht so ganz klar. Da wird ja dran geforscht. Grundsätzlich bedeutet eben ein Smart Grid, dass das Stromnetz trotz dieser stark schwankenden Einspeisung eben immer noch stabil gehalten wird. Und das basiert eben auf viel Kommunikation, Speicherung und eben auch der Ansteuerung von elektrischen Verbrauchern.
Und jetzt Ihr Trafo, ganz konkret gesagt, es ist Nacht, ich stelle meinen Lichtschalter an, brauche vielleicht noch den Haarföhn, der braucht ein bisschen mehr als mein Licht. Was passiert denn da in Ihrem Trafo?
Das heißt, wenn ich bei mir zu Hause eben irgendwelche Verbraucher anschalte, wie jetzt das Licht und den Haarföhn, bemerkt das der Trafo, weil zum Beispiel die Spannung auf seiner Ausgangsseite sinkt, dass der Trafo eben entscheiden kann, aha, ich muss jetzt zum Beispiel etwas Energie aus dem beigefügten Akkuspeicher bereitstellen. Also eine Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass so ein Akkuspeicher auch vorhanden ist. Das ist ja nicht der Trafo als solches, sondern der Trafo verwaltet die Energie intelligent.
Der funktioniert also nur sinnvoll mit diesem Akkuspeicher.
Speicherlösungen werden ohnehin benötigt für eben die Energiewende, wenn wir eben immer Strom haben wollen, auch wenn gerade die Sonne nicht scheint. Und dieser Trafo ist eben eine Möglichkeit, wie sich eben so ein Speicher besonders intelligent und einfach ins Stromnetz einbinden lässt.
Das war Nicola Schulz, Professor für elektrische Energietechnik an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Seine Transformatoren funktionieren, wie wir gehört haben, nur sinnvoll mit einem guten Zwischenspeicher für den Strom. Darüber würde ich gerne gleich im Anschluss noch kurz diskutieren. Wie nun aber das Stromnetz der Zukunft, eben das Smart Grid, tatsächlich aussehen wird, das ist noch unklar. Es gibt zahlreiche konkurrierende Systeme. Das von Nicola Schulz ist nur eines unter vielen. Hans-Rudolf Schaucher, welches System wird sich durchsetzen?
Wenn ich diese Frage heute beantworten könnte, dann wären viele Probleme gelöst rund um die Energiewende, muss ich ehrlich sagen. Es ist klar, es ist nach wie vor eine große Auseinandersetzung. Sind es in Zukunft diese zentralen Netze oder sind es eben dezentrale Netze? Das ist eigentlich die große Frage. Und wenn wir von dezentralen Netzen sprechen, dann meinen wir da Netze auf der Stufe eines Quartiers oder einer kleinen Siedlung, oder? Also nicht vom einzelnen Gebäude. Und das sind natürlich unterschiedliche Technologien gefragt. Das sind unterschiedliche Anforderungen eben an die Netze. Und eines der ganz großen Ziele des NFP 70 ist eben gerade diese Frage schlüssig beantworten zu können. Ist es das eine oder das andere oder ist es allenfalls eine Kombination?
Setzt man jetzt mit diesen Trafos aber tatsächlich auf das richtige Pferd?
Ich persönlich, ohne da irgendeine Antwort vorwegnehmen zu wollen, bin der Meinung, dass wir auch in Zukunft zentrale Netze haben werden und die zentrale Energieerzeugung, und darum sind solche Transformatoren so oder so notwendig. Also ich glaube nicht, dass dieses Projekt auf das falsche Pferd setzt.
Speichersysteme sind sehr wichtig für das Smart Grid, wie wir vorhin im Beitrag gehört haben. Was passiert da im Rahmen des NFP 70? Wie soll ein solcher Speicher nun tatsächlich aussehen in Zukunft?
Wir haben es vorhin gehört, die Energiespeicherung ist eine der ganz großen Herausforderungen der Energiewende. Und entsprechend groß ist auch die Zahl der Projekte, die eigentlich im Rahmen des NFP 70 eingegeben wurden zu dieser Frage. Und welche Projekte wurden jetzt ausgewählt? Ich glaube, die ganze Bandbreite kommt jetzt zum Forschen. Also das finde ich eigentlich gut. Das heißt, wir haben von der Druckluftspeicherung bis zu den Batterien gibt es Ansätze oder eben über die Methanisierung und dann das Einspeisen in große Gasnetze, in bestehende Gasnetze, wo es ja immer ein gewisses Speichervolumen hat in diesen Netzen. Also hier wird auf allen Ebenen wird hier geforscht und das ist auch zweckmäßig, weil das die ganz große Herausforderung darstellt.
Die Beteiligung von Fachhochschulen ist hier bei diesem NFP 70 so hoch wie noch nie in sonst nationalen Forschungsprogrammen. Rund ein Viertel der Projekte sind an Fachhochschulen, so auch die beiden Projekte, die wir in der Sendung gehört haben. Spiegelt dies den Wunsch nach konkreten Lösungen?
Zuerst muss ich sagen, ich persönlich bin natürlich sehr froh, dass die Fachhochschulen derart stark beteiligt sind an diesen Forschungsprojekten. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass eben gegen den üblichen disziplinären Projekten beim Nationalfonds, dass diese Forschungsprogramme eben auf anwendungsreife Lösungen zielen. Und da sind natürlich die Fachhochschulen ganz besonders geeignet dafür.
Nationale Forschungsprogramme, das sind ja Programme, bei denen die Forschung Fragen beantworten soll. Fragen, die eben die Politik stellt. Und das sind ja nicht, wir hatten es eingangs der Sendung schon kurz davon, das sind nicht immer unbedingt die Fragen, die auch die Forscherinnen und Forscher umtreiben. Die Forschung ist ja bekannt dafür, dass sie eigentlich eher kreativen Freiraum braucht als vorgegebene Fragen. Kann Forschung so funktionieren, mit quasi einem Diktat von oben?
Also es handelt sich hier nicht um ein Diktat von oben, das muss ich schon sagen. Das Einzige, was eigentlich vorgegeben war, das sind die einzelnen Bereiche, in denen geforscht wird, aber nicht die einzelnen Forschungsthemen. Und bezüglich der Thematik der einzelnen Projekte war es absolut ein Bottom-up-Ansatz. Also man hat das von unten, haben die Forscher gesagt, in diesem Bereich möchte ich gern mit dem und dem Thema etwas dazu beitragen.
Also die Politik hat quasi das Netz ausgeworfen ins Trübe und dann sind die konkreten Projekte von den Forschenden gekommen.
Man kann das so sagen, wenn man Fischer ist.
Nun, zum Schluss, die NFP-Programme oder eben dieses NFP-Programm ist ja ein Versuch, die Zukunft zu gestalten. Was ist Ihre persönliche Vision dieser Zukunft, Hans-Rudolf Schalchel?
Ja, Sie sprechen die Energiezukunft an, nehme ich an, nicht generell die Zukunft der Schweiz. Ich bin natürlich voll überzeugt, dass wir mit dieser Energiestrategie 2050 des Bundes in die richtige Richtung zielen. Natürlich sind nicht alle Vorgaben, die hier gemacht wurden von der Politik, werden umsetzbar sein, aber insgesamt als Bündel, als Paket bin ich persönlich stark überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Besten Dank für dieses Gespräch, Hans-Rudolf Schalcher. Das war die Sendung Kontext über die neuen nationalen Forschungsprogramme, welche die Energiewende ermöglichen oder unterstützen sollen. Mein Gast im Studio war Hans-Rudolf Schalcher, der Präsident der Leitungsgruppe des NFP 70. Mein Name ist Daniel Theiss.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.